Gut, prima. Guten Tag, meine Damen und Herren. Technik funktioniert auch, Aufzeichnung klappt also. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren mitten im Kapitel über SQL und die Anfragefunktionalität von SQL. Wir hatten so einfache Select from Where mit Selektionen, Projektionen, Joins schon länger gesehen und dann haben wir angefangen, uns mit ein bisschen komplexeren SQL-Anfragefunktionen zu beschäftigen. Das werden wir heute noch fortsetzen. Wir werden heute mit dem Anfrageteil von SQL, sagen wir mal wenigstens in dieser ersten, zweiten, dritten, wie auch immer, Näherung wahrscheinlich durchkommen, sodass wir dann leider nicht am Donnerstag, da ist ja schon wieder Feiertag, sondern erst nächste Woche. Also heute in einer Woche uns mit Relationen Algebra und dann mit Relationen Kalkül beschäftigen können. Ich bin eben darauf angesprochen worden, Relationen Kalkül, da gibt es ja schon die ein oder andere Aufgabe auf dem Übungsblatt, ob ich dazu nochmal was machen könnte. Kann ich machen. Hätten Sie direkt einen Vorschlag für eine Anfrage, die wir damit machen sollen? Okay, dann muss ich mir jetzt irgendwas aus den Fingern saugen. Wir machen das anders. Wozu habe ich denn die Folien? Wir gehen einfach nochmal zurück. Wir hatten ja irgendwo so eine Übersicht über verschiedene Ansätze. Also, das war die Bitte. Relationen Kalkül, ja, bekanntermaßen vielleicht einer der schwierigeren Vertreter von relationalen Datenbankanfragesprachen, nicht zuletzt auch deswegen, weil man das nie praktisch ausprobieren kann. Ja, das ist ja eher eine formale Geschichte. So könnte man auf einer formalen Basis Anfragesprachen sich auch vorstellen, zumindest sagen wir mal mit dem mathematischen Blick. Also Tupel-Relationenkalkül hier in der Mitte. Ja, dieses Beispiel, wenn wir das so lesen, wie wir das in der Mathematik lesen, dann steht da, das ist eine Menge, die da definiert wird. Ja, für uns, wenn wir an Anfragesprachen denken, das ist die Definition der Antwortmenge. Also wir schreiben hier hin, wie sieht die Antwort aus, die wir gerne vom Datenbanksystem gezeigt bekommen wollen. Und da steht, so würden wir das in der Mathematik immer lesen, wir definieren die Menge aller klein r aus irgendeiner gegebenen Menge groß r und wir müssen jetzt da rein interpretieren, was das sein soll. Groß r ist eine gespeicherte Tabelle oder Relation der Datenbank, also eine SQL-Tabelle. Und klein r aus groß r heißt, klein r ist irgendeine Zeile dieser Tabelle. Also das ist sowas wie in SQL from R, as, also groß R, as, klein r. Haben wir ja inzwischen ein paar Mal gesehen in SQL, man kann diese Tupelvariablen vergeben. Ja, und das ist genau das, was man in diesem Tupel-Relationenkalkül auch macht. Wir sagen, wir binden eine Variable klein r an diese Menge groß r. Wir betrachten also Tupel klein r aus der Relation groß r. Und alle diejenigen Tupel aus der Relation groß R, die dieses Prädikat hier hinten erfüllen, die kommen in diese Antwortmenge vor. Na, das Prädikat ist halt irgendein Prädikat P, was wir an der Stelle R sozusagen auswerten. Ja, und das Prädikat könnte jetzt sein R.Vorname gleich Mark oder R.Gehalt größer 17.000 oder was auch immer. Irgendein Prädikat, also eine logische Suchbedingung, die wir auf einem Tupel R der Relation auswerten können. Genauso wie in SQL in der Where-Klausel. Wir sehen es ja auch in dieser Gegenüberstellung hier hinten. Die Where-Klausel von SQL ist im Grunde genau dasselbe Prädikat P. Ja, lexikalisch sieht das da typischerweise ein bisschen anders aus, weil wir im Tupel-Relationenkalkül, da bewegen wir uns halt innerhalb der mathematischen Logik und da schreiben wir Prädikate so, wie wir das in der Logik tun, zum Beispiel mit und oder nicht, diesen Symbolen, die Sie alle kennen aus der Aussagen- und Prädikatenlogik, während wir in SQL, wie in allen anderen Programmiersprachen auch, dafür Wortsymbole haben, and ausgeschrieben, or, not und so weiter. Ja, und ein paar andere Unterschiede gibt es auch noch. weil wir hier zum Beispiel Quantoren verwenden dürfen und hier dürfen wir keine Quantoren, jedenfalls nicht in so einer schönen Allgemeinheit verwenden. Darauf sind wir ja teilweise in der letzten Woche eingegangen. Okay, aber sagen wir mal, das ist das Grundprinzip, wie Tupel-Relationenkalkül funktioniert. Der heißt Tupel-Relationenkalkül, weil wir da Variablen wie klein r für Tupel deklarieren oder benutzen. Es gibt auch eine andere Ausprägung, kommen wir darauf zurück. Wir besprechen den Tupel-Relationenkalkül ja auch noch in größerem Detail ab der nächsten Woche oder nach der Algebra, also vielleicht auch erst übernächste Woche. Aber da kommen wir jedenfalls drauf zurück. Vielleicht noch ein weiteres Beispiel, also wenn wir hier sagen würden in SQL select distinct a, b from Relation R und die Relation R hat Attribute a bis z, wie auch immer viele. Wir wollen aber im Ergebnis nur die a und b Spalten sehen. Dann können wir das im Tupel-Relationenkalkül ähnlich hinschreiben. Je nachdem, welche Version des Tupel-Kalküls hier ist, das ja nur so ein Teaser sozusagen, ja, so ein Appetizer. So ungefähr sieht Tupel-Relationenkalkül aus. Und in dem Tupel-Relationenkalkül, den Sie in jedem Lehrbuch finden beispielsweise, da wäre das hier überhaupt kein gültiger Ausdruck, genau das. Ja, das soll mehr die Idee vermitteln, dass wir nämlich sagen, naja, was machen wir da? Wir nehmen halt Tupel R aus der Relation R und sammeln alle verschiedenen L-Kombinationen, also Kombinationen der Attributwerte in dieser Liste L, im Beispiel von eben A und B, sammeln wir auf und dadurch, dass wir das hier in dieser Menge tun, werden automatisch Duplikate eliminiert. In dieser Logik oder mengenleere Formulierung in SQL müssen wir dazu das Distinkt explizit hinschreiben. Ja, in einer konkreten, ich mache das vielleicht auch mal, damit Sie es gesehen haben, in der konkreten Lehrbuchschreibweise vom Tupel-Relationenkalkül sieht diese Projektion, also ich schreibe mal eine konkrete hin, damit es einfacher wird, nehmen wir die von eben, select a, b, from R und ich schreibe mal der Deutlichkeit halber hier dahinter, die Relation R habe die Attribute A, B, C, D, mehr nicht, damit wir jetzt nicht zu viel schreiben müssen. Also das ist eine konkrete SQL-Anfrage, jedenfalls bis hier. Ja. Und das müsste jetzt in der Lehrbuchschreibweise von Tupel-Relationenkalkül, die Idee, wie gesagt, die steht da und die ganz konkrete Ausprägung, die würde dann so aussehen, dass wir sagen, wir wollen irgendwelche Resultat-Tupel T aufsammeln, für die irgendetwas gilt. Was muss für die gelten? Es muss gelten, es muss irgendein Tupel R geben, für das Folgendes gilt. R, ja, das schreiben wir meistens auch nicht so hin, sondern so. R von R, also Groß R ist ein Prädikat. Oder die Relation, auf die wir zugreifen. Klein r ist jetzt eine Tupelvariable, die wird hier mit diesem Existenzquantor sozusagen deklariert oder eingeführt und hier wird sie dann als Prädikat benutzt. Das kann man gerne so lesen. Also klein r muss halt ein Tupel aus dieser Relation Groß R sein. Bloß, dass man das halt in dieser Original-Lehrbuchschreibweise vom Tupel-Relationenkalkül so als Prädikat hinschreibt und nicht mit diesem Element-Vergleich-Operator. Aber das ist jetzt wirklich ein kleineres syntaktisches Detail. Der größere Unterschied zu dieser konzeptionellen Formulierung hier besteht darin, dass man da vorne in der Lehrbuchsyntax vom Tupel-Relationenkalkül nicht irgendwas konstruieren kann. Da darf einfach nur eine Tupelvariable stehen. Deswegen habe ich hier so eine zusätzliche Tupelvariable t eingeführt. Die steht jetzt also dafür, wie sehen die Ergebnistupel aus. Und wie die aussehen, das muss man jetzt hier hinten explizit angeben. Ja, und das würde man jetzt so angeben, dass man hier sagt, t.a ist gleich r.a und t.b ist gleich r.b. Und dann kommt die geschweifte Klammer zu. Ja, also das, was ich da oben so ein bisschen kompakter aufgeschrieben habe, nämlich R muss ein Tupel der Relation R sein. Hier habe ich es nochmal drüber geschrieben, sieht aber syntaktisch tatsächlich so aus in der Lehrbuchsyntax. Und das, was ich hier gemacht habe, also von dem R-Tupel nehmen wir nur die Attribute im konkreten Beispiel A und B, das darf man hier so nicht hinschreiben in der konkreten Lehrbuchsyntax. Deswegen führt man hier einfach irgendeine zunächst mal freie Tupelvariable T ein, von der dann hier hinten in diesem Prädikatteil ausgeführt werden muss, wie sieht das eigentlich aus? Ja, und da steht hier sozusagen diese Ergebnistupel T, die haben ein A-Attribut und die haben auch ein B-Attribut, das steht hier, und sonst haben sie keine weiteren Attribute. Das steht da sozusagen implizit, weil weitere Attribute nicht spezifiziert sind. Und welche Werte da drinnen stehen, ja, das kommt auf der rechten Seite von diesem Gleichheitszeichen. Okay? So, das dürfen Sie aber für den Augenblick gerne noch wieder vergessen. Da kommen wir dann ein bisschen später drauf zurück. Im Moment, wenn Sie da schon erste Tupelkalkülformulierungen produzieren sollen, dann dürfen Sie gerne sowas verwenden und sowas hinschreiben. Gut, und das geht dann, hier sehen Sie es so ein bisschen in dieser Lehrbuchsyntax ausgeführt, bei dem, das ist das Beispiel mit dem Join, nee, das ist Produkt, ja, da ist es genauso. Da gibt es eine Tupelvariable, RS habe ich die der Deutlichkeit halber hier genannt auf der Folie, und das ist genau die Konstruktion, die wir da unten eben auch hatten. Also hier steht einfach nur eine Tupelvariable für die Ergebnisse und es muss dann in der Relation R ein klein r geben. Da oben habe ich dann noch das hier verwendet und direkt hinter den Quantor geschrieben. Das müsste man jetzt genau ausbuchstabieren wie da unten auch. Also es gibt ein R in Klammern, für das gilt Groß R von klein r, und dann kommt wieder in Klammern, es gibt ein klein s für das und dann Groß S von klein s, so wie ich es da unten hingeschrieben habe. Und der eigentliche Teil der Bedingung spezifiziert dann, wie sehen die Ergebnistupel aus. Und da habe ich mir hier auch Freiheiten genommen, indem ich gesagt habe, das Ergebnistupel RS hat alle Attribute, die die Relation R hat. Das geht auch in dieser ganz konkreten Syntax nicht, sondern die muss man alle einzeln ausbuchstabieren. Jetzt habe ich hier noch einen falschen Knopf gedrückt. Und das Ergebnistupel RS hat auch alle Attribute, die die Input-Tabelle Groß S hat, mit denselben notationellen Freiheiten. Und das geht auch nicht so tupelweise, sondern muss dann attributweise eben sagen, und das Attribut A der Relation R in dem Ergebnistupel kommt tatsächlich aus diesem Tupel klein r, also ist gleich r.a, und r.b ist gleich rs.b ist gleich r.b, und hier hinten dann rs. Wie immer die Attribute heißen mögen, x ist gleich s.x und so weiter. Also attributweise, die dann zu diese Ergebnistupel auflisten, aus welchen Komponenten die bestehen. Okay, reicht das mal noch? Gut, dann blättern wir hier schnell wieder ein bisschen vorwärts. Okay, also letzte Woche hatten wir es von Quantoren, von geschachtelten Unteranfragen in SQL, sowohl in der Where-Klausel wie auch in der From-Klausel. Und jetzt kommen noch so ein paar weitere Dinge, die man im praktischen Leben braucht und die deswegen SQL bietet, die man nicht alle auch so in beispielsweise Tupelkalkül oder Algebra findet. Ein Beispiel dafür, für Dinge, die man in diesen formalen Sprachen nicht findet, sind Aggregationsfunktionen. Na, jeder, der auf der Datenbank arbeitet, will, da stecken ja ganz große Datenmengen drin, also nicht so wie in unserer Beispieldatenbank, 4 Studenten und 3 Übungsaufgaben mit 5 Abgaben, sondern viele, viele mehr. Und häufig ist man gar nicht an dem einzelnen Datensatz interessiert, sondern will die irgendwie zusammenfassen. Also beispielsweise, wie viel Prozent der Punkte im Übungsblatt 2 haben Sie denn typischerweise erreicht? Also was ist der Durchschnitt der erreichten Punktzahl? Ja, dann interessiert uns nicht das einzelne Ergebnis, das interessiert uns auch irgendwann, wenn es um die Klausurzulassung geht. Aber um sozusagen zu gucken, war das Übungsblatt zu leicht, zu schwer, haben wir genau das Richtige getroffen, sind wir eher an solchen aggregierten Daten interessiert. Also brauchen wir Aggregationsfunktionen. Jetzt kann man sagen, naja, die Datenbank kann die einzelnen Daten liefern und dann stopfen wir die in Excel rein und dann machen wir da Aggregationen. Oder wir rechnen in unserem Java-Programm den Durchschnitt aus. Das ist ja keine Magic. Aber es ist natürlich viel besser, wenn das Datenbanksystem das kann. Warum ist das beispielsweise viel besser? Na, wenn wir sagen müssten, wir lassen uns über die SQL-Schnittstelle von Postgres die ganzen einzelnen Ergebnisse, alle Resultate, Zeilen der Resultatetabelle liefern, nur um dann am Ende den Punktedurchschnitt zu berechnen, dann transportieren wir große Datenmengen zwischen dem Datenbankserver und dem Client, auf dem das Java-Programm läuft, was am Ende den Durchschnitt berechnen soll. Da können Sie sich vorstellen, das ist ziemlich aufwendig. Das dauert lange. Wenn wir dagegen dem Datenbanksystem sagen können, vom Übungsblatt 2 berechnen wir mal den Punktedurchschnitt und transferieren wir dann diese einen Float-Zahl, da gehen quasi fast 0 Byte hin und her zwischen dem Server und dem Client. Also da wird halt dieser Call übergeben mit dem SQL-Statement und dann kommt diese eine Floating-Zahl zurück mit ein bisschen Metadaten drumherum, das ist fast nichts. Also ein Riesenunterschied im tatsächlichen Verarbeitungsaufwand. Es macht also Sinn, Operationen, insbesondere Operationen, die auf großen Input-Datenmengen arbeiten und kleine Output-Datenmengen produzieren, in der Datenbank auszuwerten und nicht außerhalb. Sonst müsste ich die ganzen Daten ja erstmal nach draußen schaffen. Ja, das ist sozusagen eine grundsätzliche Maxime, wenn man sich fragt, was muss die Datenbanksprache selbst an Funktionalität bieten und was können wir ja immer noch im Anwendungsprogramm drumherum machen. Ja, also wenn wir jetzt beispielsweise sagen, es geht darum, irgendwie einen neuen Studenten in der Datenbank zu erfassen und irgendwie zu prüfen, gibt es die Matrikelnummer, ist die auch wirklich eindeutig und stimmt das Geburtsdatum, kann das überhaupt stimmen oder wollen wir da jemanden immatrikulieren, der 200 Jahre alt ist und solche Dinge. Da kann man immer argumentieren, naja, ob das jetzt die Datenbank macht oder das Anwendungsprogramm, im Wesentlichen ist es der gleiche Aufwand. Ja, es gibt dann immer noch gute Gründe, manches in der Datenbank zu machen. Das ist auch nicht der einzige Grund, wie viele Daten da hin und her geben, aber es ist immerhin eine Überlegung. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. SQL bietet, wie alle anderen Datenbanksprachen auch, eine ganze Reihe von solchen Berechnungsfunktionen, die man häufig braucht und die eben jetzt im Fall von Aggregationsfunktionen ganz besonders diese Charakteristik haben. Das definiert sozusagen schon fast eine Aggregationsfunktion. Na, was ist eine Aggregationsfunktion in diesem Sinne? Wir stecken eine Menge oder Liste oder was auch immer für eine Containerdatenstruktur. Jedenfalls, wir stecken viele Daten rein und dann kommen ganz wenige, im Idealfall sogar nur eine raus. Also bei diesen kommt immer nur ein Datenelement raus. Also wir stecken viele Datensätze rein und zählen, wie viele sind es denn, kommt ein Integer zurück. Oder wir berechnen die Summe, den Durchschnitt, das Maximum, das Minimum von irgendwelchen Werten. Egal wie viele das sind, am Ende kommt ein einzelner Wert zurück. Das ist sozusagen die Definition jetzt im engeren Sinne einer solchen Aggregationsfunktion. Hier unten steht es noch ein bisschen sozusagen mathematischer ausformuliert. Oder zumindest steht da ausformuliert eine zwingend erforderliche Eigenschaft einer Aggregationsfunktion, die im relationalen Datenmodell verwendet werden kann. Was ist das Besondere in diesem Zusammenhang am relationalen Datenmodell? Naja, die Daten sind in Tabellen, sprich von der Idee her in Mengen von Tupeln oder Datensätzen gespeichert. Es macht also keinen Sinn, zum Beispiel dem Datenbank zu sagen, gib mir mal den ersten oder den fünften oder den 7000. Datensatz. Das gibt's überhaupt nicht. Ja, jede Tabelle ist eine Menge von Datensätzen. Und ich kann mir die alle geben lassen oder alle, die irgendeine Suchbedingung erfüllen oder vielleicht irgendeinen zufälligen, aber den ersten, dritten, fünften, das geht gar nicht. Es sei denn, ich sage dem System vorher, sortiere die bitte nach diesem oder jenem Kriterium und dann macht es auch einen Sinn, den ersten, dritten, fünften auszugeben. Also wir arbeiten auf Mengen. Und das ist auch letzten Endes die Antwort schon auf diese Frage, die da unten steht. Warum fordern wir, also hier ist noch ein bisschen anders formuliert, solche Aggregationsfunktionen sind häufig, wir sagen manchmal Fortsetzungen von einfachen binären Operationen auf viele, viele Argumente. Ja, Sie kennen das alle aus der Arithmetik. Es gibt die Addition, damit können wir zwei Zahlen addieren. Und es gibt die Summe, das große Summenzeichen, Sigma. Ja, das ist die Fortsetzung der Addition auf viele Argumente. Warum funktioniert das in der Arithmetik? Naja, weil die Addition von Zahlen kommutativ und assoziativ ist. Das heißt, es spielt keine Rolle, in welcher Reihenfolge Sie jeweils zwei Zahlen aufsummieren und dann die dritte dazu und die vierte dazu und die fünfte dazu. Am Ende kommt immer das Gleiche raus. Ja, die Reihenfolge der Operanden und auch die Klammerung spielt gar keine Rolle. Nur deswegen ist es mathematisch sinnvoll, diese Summe überhaupt zu verwenden. Wäre das nicht so, dann müssten wir explizit eine Klammerung und Reihenfolge der Argumente angeben. Und beim Produkt ist es ähnlich, ja, also, oder genauso. Das Produkt ist die Fortsetzung in diesem Sinne der Multiplikation von zwei Zahlen auf beliebig viele Zahlen. Ja, das sind zwei Beispiele, die wir alle kennen aus der Arithmetik. Das sind auch in diesem Sinne Aggregationsfunktionen, die Summe und das Produkt. Ja, und die Summe kommt ja hier auch vor. Das Produkt ist jetzt keine der SQL-Standard-Aggregationsfunktionen, aber zählen Minimum, Maximum, Durchschnitt und es gibt in Wahrheit noch viele, viele mehr. Ja, hier sehen wir sogar, es gibt doch auch ein First und ein Last, aber das macht halt nur Sinn, wenn man vorher sortiert hat oder irgendwie angibt, bezüglich welcher Reihenfolge drin. Also das gibt's und hier sehen wir zwei einfache Beispiele aus dem Kontext dieser Homework-Datenbank. Wir können zählen, wie viele Studenten haben wir denn überhaupt. Count Stern zählt einfach Tupel oder Zeilen der Tabelle. Ja, wenn jetzt hier in der From-Klausel der Name einer einzelnen Tabelle steht, dann guckt das System halt nach, wie viele Zeilen hat diese Tabelle aktuell, im aktuellen Zustand. Da kann natürlich hier der Rest der Anfrage, wenn hier oben Select Count Stern steht, das kann beliebig kompliziert sein. Also wir machen da drei Joins und sonst was alles Mögliche noch und zählen erst dann die Anzahl der Treffer in dieser Teilanfrage. Okay. Man kann auch nicht nur eine, sondern mehrere solche Aggregationsfunktionen in einem Select From Where Statement hinschreiben. Zum Beispiel bestimmen wir hier für die Hausaufgabe 1 aus den Resultaten die maximal erreichte Punktzahl und die durchschnittliche Punktzahl gleichzeitig in diesem einen Statement. Ja, und wir könnten auch noch zählen, wie viele gibt es überhaupt. Dann würden wir hier noch Komma Count Stern hinschreiben und dann wüssten wir auch, wie viele Personen oder wie viele Resultate wurden denn registriert für diese Hausaufgabe 1. Naja. Keine große Magic, ich glaube, da gibt es jetzt nicht allzu viel mehr zu sagen. Außer vielleicht, wo darf ich denn und wie darf ich denn diese Aggregationsfunktionen verwenden? Erste Antwort, nur in der Select-Klausel. Also ich kann zum Beispiel nicht sowas hinschreiben, ich will irgendwie diejenigen Übungsaufgaben aussuchen, wo die Summe der erreichten Punkte größer als 100 ist und das irgendwie so oder so ähnlich aufschreiben. Das geht nicht. Ja, da klopft Ihnen der SQL-Compiler auf die Finger, das dürfen Sie, diese Aggregationsfunktion dürfen Sie an dieser Stelle nicht verwenden. Jetzt kann man überlegen, warum kann man das da nicht verwenden? Wir hatten im Kontext hier Kalkül und SQL-Vergleich vorher gesagt, oder ich hatte das gesagt, in der Where-Klausel steht ein Prädikat oder hier nach dem senkrechten Strich muss ein Prädikat stehen, das auf dem Tupel auswertbar ist, was man da gerade betrachtet, der betroffenen Relation oder auf der Zeile der Tabelle, die man da gerade anspricht in so einem Select from Where. Und wenn da jetzt steht Summe von A und A sei irgendein Attribut, dann macht das gar keinen Sinn. Denn A ist ein Attribut der Tabelle, über die die From-Klausel da gerade gedanklich zumindest iteriert. Das kann eine gespeicherte Tabelle sein, wenn da einfach From Results oder sowas steht. Das kann irgendein beliebig komplizierter Ausdruck sein, aber auf jeden Fall haben wir in der Where-Klausel sozusagen immer eine Zeile irgendeiner Tabelle in der Hand und versuchen jetzt eine Suchbedingung auf diese einen Zeile auszuwerten. Und da wir sowieso nur eine Zeile haben, macht eine Aggregation da jetzt auch gar inhaltlich gar keinen Sinn. Also deswegen ist zum Beispiel diese Formulierung gar nicht zulässig, weil man so an dieser Stelle nicht vernünftig aggregieren kann. Etwas anderes, was auch nicht funktioniert, ist das, was hier unten steht. Ja, wir nehmen die Resultatetabelle und lassen uns jetzt von jeder Zeile dieser Resultatetabelle die Category, also ist das jetzt ein Homework oder ein Midterm oder Final, die Aufgabennummer und den Punktedurchschnitt anzeigen. In einem, da gilt das gleiche Argument letzten Endes, in einem Resultatetupel, dann betrachten wir ein Tupel und hier in der Select-Klausel geben wir an, wenn wir jetzt ein Tupel, eine Zeile, einen Datensatz von diesem Zwischenergebnis, wie immer das zustande kommt, in der Hand haben, was wollen wir ausgeben und dem Benutzer zeigen? Ja, dann kann in dieser Select-Klausel sowas stehen wie der Name einer Spalte dieser Zeile, Category, Exercise Number. Da könnte auch irgendeine Expression stehen, zum Beispiel Points mal 700. Ja, Points ist eine Spalte und damit können wir jetzt rechnen. Points mal 700 macht wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel Sinn, aber sowas wie Gehalt mal 13, wenn wir da die Angestellten betrachten und in der Datenbank steht das Monatsgehalt und wir wollen jetzt das Jahresgehalt anzeigen, dann könnte das so ein Beispiel sein. So eine Expression könnte auch eine Konstante sein. Wir könnten auch hinschreiben Select 42, Category Exercise Number. Kein Problem, geht. Ja, dann sagen wir halt, für jedes Tupel, was wir sehen, ist uns völlig egal, was da drin steht. Als erste Spalte im Ergebnis schreiben wir jedenfalls 42 dahin. Ja, ob das jetzt sinnvoll ist? Na ja, bei 42 schon, weil das ja bekanntermaßen die Antwort auf die Frage aller Fragen. Aber wiederum den Durchschnitt von einer Punktzahl dorthin zu schreiben, eine Zeile dieses Ergebnisses oder Zwischenergebnisses, Results, enthält ja nur eine Punktzahl und wieder macht es gar keinen Sinn, darüber zu aggregieren. Das liegt jetzt daran, dass wir hier halt tatsächlich einzelne Werte aus einzelnen Tupeln ausgeben. Wenn wir gar keine Attribute hier auflisten, sondern nur Aggregationsfunktionen, so wie auf der vorherigen Folie, ja, Sie hätten jetzt eigentlich alle sagen müssen, ja, wieso überhaupt? Vorher haben Sie es doch auch gemacht und argumentiert, dass es funktioniert. Ja, hier funktioniert es, weil wir in der Select-Klausel nur Aggregationsfunktionen stehen haben. Das ist der Punkt, der auf der anderen Folie wahrscheinlich auch draufsteht. Ich habe ihn nur nicht angesprochen. Genau, hier steht es. Also wenn mindestens eine Aggregationsfunktion aufgelistet wird in der Select-Klausel, dann dürfen keine einzelnen Attribute aufgelistet werden. Dann dürfen nur Aggregationsfunktionen aufgelistet werden, weil dann ist die sozusagen die Bedeutung oder die Interpretation eine ganz andere. Dann sagen wir in der Select-Klausel nicht, was wollen wir von der einzelnen Zeile der From-Tabelle sehen, sondern dann sagen wir, welche Aggregation oder Aggregationen über alle Zeilen dieser Input-Tabelle wollen wir denn durchführen. Und dann macht es wieder Sinn. Okay? Also entweder gar keine Aggregationsfunktion oder nur Aggregationsfunktion. Und das ist die Regel in der Select-Klausel. Hier steht schon was, das ist noch nicht die vollständige Wahrheit, diese Aggregationsfunktionen spielen insbesondere im Zusammenhang mit Gruppierung oder Partitionierung, kommen wir gleich drauf zurück, eine Rolle. Zwischendrin noch eine Bemerkung zu Nullwerten hier. Das steht hier nirgends auf den Folien, aber das hätte ich sollte ich vielleicht auch mal so machen. Wir haben Nullwerte ja schon kurz angesprochen, letzte oder vorletzte Woche. Nullwerte, das war so was wie, ja, weiß ich nicht. Ja, ich kenne den Wert nicht, also schreibe ich da diesen ausgezeichneten Nullwert rein. Das ist nicht numerisch Null, das ist kein leerer String, das ist auch nicht Backslash Null, wie in C und verwandten Sprachen, also binär Null, sondern das ist irgendwas ganz anderes. Verschieden von allen normalen Werten jedes Datentyps und heißt eben immer Null mit diesem Wortsymbol. Und die Interpretation kann sehr unterschiedlich sein. Ich kenne den Wert nicht, vielleicht gibt es auch gar keinen. Vielleicht ist die Interpretation definitiv, es gibt keinen Wert, wie auch immer. Jedenfalls kein regulärer Wert. Und jetzt ist die Frage, wie gehen beispielsweise Aggregationsfunktionen mit diesen Nullwerten um? Achso, ich hatte ja einen anderen Satz angefangen. Die Regel, die nicht auf den Folien steht oder eine Folie, drei wichtige Regeln im Zusammenhang mit Nullwerten. Erstens, vermeiden Sie Nullwerte. Punkt. Dann kommt ganz lange nichts, wie das bei solchen drei Regeln häufig ist. Die zweite Regel lautet, wenn Sie glauben, dass Sie Nullwerte doch brauchen, try harder. Vermeiden Sie die Nullwerte, Regel 2. Und dann kommt wieder lange nichts. Und dann kommt die dritte Regel, wenn Sie dann immer noch glauben, Nullwerte zu brauchen, be extremely careful. Und read carefully what follows. Ja, also zum Beispiel auf dieser Folie, da steht aber nicht alles drauf, was man berücksichtigen muss. Also soll heißen, Nullwerte sind gefährlich im Umgang mit SQL und was machen eigentlich Anfragen, wenn Nullwerte vorkommen? Beispiel Aggregationsfunktionen. Alle Aggregationsfunktionen, zumindest von diesen fünf, die wir da betrachtet haben, außer Count Stern, schon, das wollen wir eigentlich gar nicht, ja, dass einer sich anders als alle anderen verhält. Alle Aggregationsfunktionen außer K und Stern ignorieren Nullwerte. Also wenn Sie die Summe über alle erreichten Punkte bei dieser Resultate-Tabelle berechnen und irgendwo steht ein Nullwert drin, weil vielleicht, keine Ahnung, der Tutor schon eingetragen hat, Sie haben diese Aufgabe abgegeben, aber die Punktebewertung ist noch nicht eingetragen. Keine Ahnung, vielleicht ist das ein Use Case für so einen Nullwert an der Stelle. Dann wird diese Summierungsberechnung, also die Sum-Funktion, die Summe der erreichten Punkte berechnet, so tun, als gäbe es dieses Tupel gar nicht in der Tabelle. Ja, also der Nullwert wird in diesem Sinne ignoriert. Wenn Sie das Minimum oder Maximum der erreichten Punkte bestimmen, genau dasselbe. Wenn Sie den Durchschnitt bestimmen, genau dasselbe. Wenn Sie zählen, wie viele Abgaben für diese Aufgabe wurden denn bereits registriert in der Tabelle, dann zählt es mit. Ja, weil dann zählen Sie mit Count Stern die Anzahl der Einträge in dieser Tabelle. Möglicherweise im Anschluss an eine Selektion erst, aber Sie zählen einfach die Anzahl der Zeilen. Und da ist es dem Zählen vollkommen egal, was in den Zeilen drinsteht. Ob da Duplikate vorkommen oder ob da Nullwerte drinstehen, ganz egal. Es gibt auch die Möglichkeit, stand nicht auf den Folien, glaube ich, nicht Count Stern hinzuschreiben, sondern Count und dann steht hier nicht Sternchen, sondern der Name einer Spalte. Das bedeutet, Sie zählen nicht die Anzahl der Zeilen in der Tabelle, sondern Sie zählen die Anzahl der Einträge in dieser Spalte. Also wenn hier nicht Count Stern steht, sondern Count, was immer bei der Studententabelle, wenn da Count Student ID steht, dann zählen Sie die Anzahl der Einträge in der Student ID Spalte. Die Student-ID-Spalte ist Schlüssel in dieser Tabelle. Schlüssel dürfen keine Nullwerte enthalten. Da kommt genau das Gleiche raus, als wenn Sie Count Stern hinschreiben. Wenn Sie stattdessen Count E-Mail hinschreiben, in unserer kleinen Beispieltabelle gab es, glaube ich, ein oder mehrere Studenten, wo keine E-Mail-Adresse drinsteht. Da steckt ein Nullwert in dieser Spalte E-Mail. Wenn Sie Count E-Mail von Students hinschreiben, dann werden die Zeilen, die keinen Eintrag in der E-Mail-Spalte haben, auch nicht mitgezählt. Ja, auf der nächsten Folie stand, auf der übernächsten, nur Count Stern zählt die Nullwerte mit. Count irgendein Attribut zählt die Nullwerte nicht mit, so wie alle anderen Aggregationsfunktionen. Und dann gibt es noch Count Distinct Attributname, dann zählen sie nicht die Anzahl der vorhandenen Einträge, sondern die Anzahl der verschiedenen Einträge. Also wenn Sie sagen Count Distinct First, dann zählen Sie die verschiedenen Vornamen über alle Studierenden. Ja, und wenn es, wie hier im Raum das wahrscheinlich ist, mehrere Personen mit gleichem Vornamen gibt, dann wird dieser Vorname nur einmal gezählt. Okay, also es ist alles nicht ganz so einfach. Wenn die Aggregationsfunktion über einer leeren Tabelle aufgerufen wird, also die meisten in der Datenbank gespeicherten Tabellen sind nicht leer, aber Sie können ja irgendeine Selektionsbedingung angeben in der Where-Klausel und hin und wieder gibt es halt keinen Treffer. Und wenn Sie dann zählen, dann kommt erwartungsgemäß numerisch 0 heraus, wenn Sie zählen, wie viele Elemente enthält diese Ergebnistabelle. Alle anderen Aggregationen über einem leeren Input liefern Null als Ergebnis. Also wenn Sie den Durchschnitt der Gehälter irgendeiner leeren Menge von Angestellten berechnen, dann kommt da nicht etwa 0 raus oder sonst irgendwas, sondern dieser Null Value, dieser undefinierte Wert Null. An manchen Stellen ist es genau das, was wir erwarten, an anderen Stellen ist es nicht so wahnsinnig das, was wir erwarten, zum Beispiel bei der Summe, wenn wir die Summe von irgendwelchen Werten über einen leeren Input berechnen, dann könnten wir argumentieren, naja, Summe ist die Fortsetzung der Addition, das neutrale Element der Addition ist 0, wir initialisieren also, wenn wir uns vorstellen, wie berechnen wir iterativ die Summe, dann initialisieren wir irgendeine Laufvariable mit 0 und dann addieren wir bei jedem Datenelement, was wir sehen, den entsprechenden Wert drauf. Und wenn wir keine sehen, dann ist am Ende der Schleife immer noch 0. Könnte man schon argumentieren. In SQL hat man anders argumentiert. Also das war die Argumentation, die hier in Klammern steht. Man könnte erwarten, dass da numerisch 0 rauskommt. Ist aber nicht so. Es kommt dann eben auch null heraus. Und numerisch 0 kommt nur dann raus, da kommt eben null raus. So, und jetzt können wir unterscheiden. Haben wir Tupel gesehen, aber es stehen überall Nullwerte drin, oder haben wir gar keine Tupel gesehen, dann kommt null raus. Okay, also. Und es gibt noch eine Reihe von weiteren Besonderheiten. Eine sollte ich vielleicht erwähnen. Ich glaube, die steht nicht auf den Folien, zumindest nicht auf denen, die ich Ihnen jetzt gezeigt habe. Wir haben gesagt, Count Stern zählt Nullwerte mit. Alles andere ignoriert Tupel mit Nullwerten. Ich schreibe Ihnen mal zwei Anfragen hin. Select Average Points from results. Also wir berechnen den Punktedurchschnitt über alle Abgaben. Würden wir wahrscheinlich nur für einzelne Aufgaben machen, aber ich will mir jetzt Schreibarbeit sparen. Ist auch egal, das ist nicht der Punkt. Und das andere, ich habe ja eine mathematische Grundbildung. Und entweder habe ich vergessen, wie der Durchschnitt funktioniert, oder ich will es explizit hinschreiben, egal. Auf jeden Fall sage ich, naja, wenn ich den Durchschnitt berechne, das ist doch genau dasselbe, als wenn ich die Summe hinschreibe und dann durch die Anzahl dividiere. Die Anzahl der Elemente, über die ich da summiert habe. So. Und jeder, der weiß, wie der Durchschnitt definiert ist, würde erwarten, das ist gerade egal, ob ich das so oder so hinschreibe. Ja, da muss eigentlich immer das Gleiche rauskommen. Kommt da das Gleiche raus? Naja, wenn ich schon so frage und das eingeleitet habe, nein, da kommt nicht zwingend dasselbe raus. Warum? Ja, weil Average eine Aggregationsfunktion ist, die alle Zeilen der Results-Tabelle ignoriert, bei denen in der Punktzahl kein Wert drin steht. Also im Extremfall gibt es einen Eintrag mit Punktzahl 10 und 37 Einträge, da steht ein Nullwert drin. Na, dann kommt hier als Durchschnitt 10 heraus, weil das der einzige vorhandene Eintrag war. Wenn ich das so selbst berechne, diesen Durchschnitt, dann kommt bei Summe über die Punkte immer noch 10 raus, weil die anderen 37 Einträge mit Nullwerten ignoriert werden. Count Stern liefert aber 38, da ist der eine mitgezählt und alle anderen 37 mit den Nullwerten auch. Ja, und dann kommt hier 10 durch 38 raus, whatever that is. Also jedenfalls nicht 10, wie auf der linken Seite. Okay? Das ist eine Konsequenz, eine Überraschung, die man erleiden kann aus diesen komischen Regeln bezüglich der Nullwerte. Gut, wie gesagt, es gibt noch mehr Besonderheiten, auf die kommen wir an anderer Stelle nochmal zurück im Kontext von Nullwerten. Da ist jedenfalls immer Vorsicht geboten. Und deswegen ist es eine gute Idee, Nullwerte so weit wie möglich zu vermeiden. Okay, kommen wir zu etwas, sagen wir mal, mit noch höherer praktischer Relevanz, nämlich dieser Gruppierung, die ich eben schon mal angesprochen hatte. Gerade im Kontext, aber nicht nur, von solchen Aggregationsfunktionen ist es häufig so, dass wir nicht über alles hinweg aggregieren wollen. Also wir wollen am Beispiel von eben nicht die durchschnittliche Punkte über alle Aufgaben berechnen, weil pro Aufgabe gibt es ja unterschiedlich viele Punkte und der Gesamtdurchschnitt ist dann eigentlich hat keine gute Aussagekraft, sondern wir wollen lieber pro Aufgabe den Punktedurchschnitt haben. Ja, also die Results-Tabelle steht für jede Abgabe zu jeder Aufgabe drin, wie viele Punkte wurden vergeben, und wir wollen jetzt aufgabenweise den Punktedurchschnitt berechnen. Klar, dass man sowas machen können will. Die Frage ist nur, wie geht's? Und es geht in SQL mit dieser Gruppierungsfunktion. Was genau macht das? Ich blätter erstmal eine Folie weiter. Da stand eben, hier steht es nicht nochmal, from results group by exercise number. Und wir können uns vorstellen, das ist das, was dabei sozusagen zunächst mal als Zwischenergebnis berechnet wird. Also wir haben eine Results-Tabelle, da stehen einzelne Zeilen pro Abgabe drin für die unterschiedlichen Aufgaben. Was wir jetzt machen, wir partitionieren diese Menge von vielen Datensätzen in so viele Gruppen, wie es verschiedene Exercise-Numbers gibt. Die waren hier, glaube ich, alle mit Hausaufgaben, ja, da war noch eine Selektion dabei. Also wir betrachten nur die Hausaufgaben und dann gruppieren wir nach Aufgabennummer. Deswegen stehen hier nur noch H-Einträge in der Category und es gibt zwei Gruppen, zwei Partitionen in dieser Mini-Datenbank, weil es überhaupt da bislang nur zwei Hausaufgaben gibt, nämlich 1 und 2. Und in jeder Partition werden jetzt die restlichen Komponenten dieser Datensätze aufgesammelt. Also es gab ein Tupel, 1, Student ID 101, Category H, 10 Punkte. Es gab ein Tupel 1, 102, H, 9 und es gab ein Tupel 1, 103, H, 5. Und da wir nach Exercise Number gruppiert haben, landen die jetzt alle in derselben Partition. Ja, jetzt in diesem Zwischenergebnis, dieses Zwischenergebnis, auf das können wir so ohne weiteres nie zugreifen in SQL, wir stellen uns das jetzt nur erklärungshalber so vor, dieses Zwischenergebnis besteht aus genau zwei Zeilen in dieser Tabelle, nämlich die ich gerade so hingemalt habe. Eine Zeile pro Gruppe oder Partition. Okay? Die eine ist die Gruppe oder Partition für die Übungsaufgabe 1 und die zweite für die Übungsaufgabe 2. Und da stecken in einem Container, den ich Group genannt habe, jetzt die ganzen anderen Tupelkomponenten oder Zeilenkomponenten der ursprünglichen Inputzeilen drin. Na, also es gab 3 Hausaufgaben, Abgaben für die Aufgabe 1, also gibt es hier 3 solche Tupelfragmente. Und für die Hausaufgabe 2 gab es 2 Abgaben, also gibt es da 2 solche Fragmente. Das ist jetzt das, was ich da hingezeichnet habe, das ist jetzt nicht wirklich eine relationale Tabelle. Weil in den relationalen Tabellen ist so eine Unterstruktur und hier gibt es eine Spalte, die aber nochmal aus 3 Unterspalten besteht. Sowas wie eine Rekord- oder C-Struktur-Datentyp, sowas gibt es ja da nicht für die Spalten einer Tabelle. Dennoch hilft es sozusagen zum Verständnis. Insbesondere hilft es zum Verständnis einer Einschränkung bei solchen Select-from-Where-Anfragen, die ein Group-By beinhalten. Nämlich, stand das auf der vorherigen Folie schon oder kommt es erst auf der nächsten? Na? Nee, es steht erst auf der nächsten. Also blätter ich nochmal ein Stück weiter. Nein, es steht noch irgendwo weiter. Egal, also dann erzähle ich es halt so, ohne dass es auf der Folie steht. Wenn wir so ein Group-By dabei haben, dann darf in der Select-Klausel des umgebenden Select-from-Where-Blocks dürfen nur noch Spaltennamen angesprochen werden, die auch im Group-By stehen. Ja, wie in diesem Beispiel Exercise Number. Jeder Datensatz, die waren vorher gerade mal umrahmt, das hier das Ganze, ist ein Datensatz dieser Zwischenergebnistabelle und jeder solche Datensatz hat genau einen Wert in dieser Spalte Exercise Number, weil nach der haben wir ja gruppiert und diese Partitionen definiert. Während in den anderen Spalten, Student ID, Category, Point, Category hier wegen der Selektion nicht, aber Student ID und Points, da gibt es ja mehrere Werte. Würde ich jetzt nach dem Group-By sagen und zeig mir die Exercise Number und die Student ID, dann müsste mir das System für einen Input-Datensatz, der hier aus diesen 3 Zeilenfragmenten besteht, ja mehrere Werte anzeigen. Das geht nicht. Aber ich kann Aggregationsfunktionen auf diese Teilmengen da anwenden. Also jede Gruppe oder Partition hat ja hier hinten eine ganze Menge von Zeileneinträgen. Und über die kann ich jetzt wunderschön Aggregationsfunktionen anwenden. Dann werden mir diese 3 oder 5 oder 7.000 Werte, die da drinnen stehen können, in einer Gruppe wieder auf einen eingedampft über diese Aggregationsfunktion. Also Select-from-Where-Anfragen mit Group-By-Klausel dürfen in der Select-Klausel nur solche Attribute auflisten, die auch in der Group-By-Klausel stehen, weil nach denen wurde dann gruppiert. Und Aggregationsfunktionen über die anderen. Ja, jetzt haben wir sowas, wo wir vorher mal gesagt haben, das geht nicht. Category Exercise Number und Summe über die Punkte oder Durchschnitt über die Punkte. Das geht schon, da müssen wir aber ein Group-By machen. Ja, und dann macht es auch das, was wir wirklich wollten. Wenn wir jetzt etwa hinschreiben, Select Exercise Number, Average von Points, from results group by exercise number where oder erst where category gleich H, group by exercise number, dann kriegen wir den passenden Durchschnitt raus, nämlich für die Aufgabe 1 den Durchschnitt aus 9, 10 und 5 und für die Gruppe 2 den Durchschnitt 8,5 aus 8 und 9. Ja, genau das, was wir haben wollten. Dann wird gruppenweise aggregiert. Und jede Gruppe besteht ja aus einer Menge von solchen Tupelfragmenten, deswegen funktioniert das gut. Okay, ja, und genau das ist auch genau die Anfrage, wie sie hier steht. Also ohne Group-By wäre das nicht zulässig. Das war der Merksatz von vorher, entweder nur Aggregationsfunktionen oder gar keine. Wenn ich ein Group-By verwende, dann nur Attribute, die im Group-By auch stehen, plus, und typischerweise verwendet man das auch wirklich, Aggregationsfunktionen über die anderen Attribute. Ja, und das ist dann das, was wir auch erwarten würden, dass man auf diese Art und Weise berechnen kann. Okay, also hier ist so ein Beispiel. Da steht allerdings drüber, das ist falsch, und zwar, also hier steht es, wrong, because of reference to e.topic, hier. Ja, genau diese Regel, die ich eben jetzt erweitert definiert habe. Wenn ein Group-By drin steht, dann stehen in der Select-Klausel Attribute, die in der Group-By-Klausel stehen, müssen nicht alle sein, aber die dürfen da stehen. Und es können Aggregationsfunktionen über die anderen angewendet werden. Das hier ist aber ohne Aggregationsfunktion und es ist ein Attribut, was hier unten nicht vorkommt. Deswegen ist das syntaktisch nicht korrekt. Da würde Ihnen das SQL-System, ich kann es auch schnell zeigen, hoffentlich. Ja, hier ist es noch. Was stand da? E.ExerciseNumber, E.Topic, Average von, und jetzt ist alles nicht E, sondern R. Das ist eigentlich egal, aber sinnvollerweise nimmt man natürlich Namen, die irgendwo sprechend sind. Average von R.Points, ne? From Results R, where category gleich groß H, group by R.ExerciseNumber. Hoffentlich stimmt es alles so. Ja, genau die Fehlermeldung, die ich eben angedroht habe. Hier steht's, da ist der Fehler, hier wird es schon markiert und hier unten auch nochmal. R.Topic und die Fehlermeldung lautet, column R.Topic does not exist. Gut, könnte noch ein bisschen, wo er recht hat, hat er recht. Das war ja auch die Übungsaufgabe, das ist ja in der Exercises-Tabelle, ist also nicht die Fehlermeldung, die ich eigentlich haben wollte. Deswegen stand hier doch E und nicht R, weil das eigentlich eine Anfrage auf der Exercises-Tabelle sein sollte. Okay, da war der Join noch mit drin. Okay, dann machen wir den noch schnell dazu. Exercises E und dann nehmen wir den E-Topic. Ja, also es kommt wieder eine Fehlermeldung und immer noch an derselben Stelle. Aber jetzt kommt eine andere Fehlermeldung. Column E-Topic must appear in the group by clause or be used in an aggregate. Genau das, was ich gesagt habe. Ja? Also wenn die SQL-Anfrage ein group by enthält, dann darf ich in der select-Klausel nur noch Attribute angeben, die auch in der group by-Klausel vorkommen oder Aggregationsfunktionen angewandt auf irgendwelche. Also insbesondere auch die anderen. Und E.Topic kommt eben nicht in der Group-By-Klausel vor. Jetzt könnte man natürlich sagen, naja, aber die Anfrage macht doch eigentlich perfekt Sinn, so wie sie da steht. Wir wollen für jede Übungsaufgabe die Nummer und das Themengebiet sehen, also für alle Hausaufgaben, und die durchschnittlich erreichte Punktzahl. Also die Select-Klausel drückt eigentlich genau das aus, was wir haben wollen. Der Join, der hier nicht als Join, sondern mit der Where-Klausel formuliert ist, ich habe ihn eben im System mit Join formuliert. Und die Selektionsbedingung, dass die Category H sein muss, ist auch in Ordnung. Und die Gruppierung ist eigentlich auch in Ordnung. Ja, wir gruppieren nach Aufgabennummer. Nach der Fehlermeldung muss ich jetzt einfach da unten noch E.Topic mit hinschreiben bei der Group-By-Klausel. Also auf der Folie war nach E und nicht nach R, aber ist ja egal, der Join formuliert, fordert sowieso, dass beide gleich sind. Wenn ich jetzt hier noch E.Topic dazu schreibe, dann geht sicher diese Fehlermeldung weg. Ja, weil jetzt wird ja E.Topic appears jetzt in der Group by Clause. Also Problem weg. Die Frage ist nur, macht die Anfrage immer noch das Gleiche oder nicht? Ich habe ursprünglich nach Aufgabennummer gruppiert, die Hausaufgaben. Das ist genau das, was ich haben wollte. Pro Aufgabe die erreichte Punktzahl. Und die Frage ist, wenn ich jetzt nicht nach Aufgabennummer, sondern nach Aufgabennummer und Topic gruppiere, ändert das die Gruppierung oder nicht? Was glauben Sie? Wer glaubt, dass das eine andere Gruppierung ergibt? Wer glaubt, dass das dieselbe Gruppierung ergibt? Okay, alle anderen haben nicht so richtig den Durchblick. Warum ergibt es keine andere Gruppierung? Diejenigen, die sich eben gemeldet haben. Weiß jemand, warum das dieselbe Gruppierung ergibt? Genau. Also die Antwort, so wie Sie sie formuliert haben, war, wir gruppieren ja nach Aufgabennummer und die Aufgabennummer hat jeweils einen Topic. Also eine Aufgabe geht um Algebra oder um Kalkül oder um SQL oder was auch immer. Und ob wir jetzt nach beiden Attributen oder nach einem gruppieren, ist eigentlich egal. Ja, sozusagen die etwas formalere Antwort lautet, Exercise Number ist Schlüssel dieser Tabelle, dieser Exercises-Tabelle. Und deswegen kann es zu einem Wert von Exercise Number niemals mehrere Werte von irgendwelchen anderen Attributen dieser Tabelle geben, dieser selben Exercises-Tabelle. Das ist schon das Argument, was Sie auch gebracht haben, sozusagen jetzt nur auf diese formale Basis gehoben, weil Exercise Number Schlüssel der Exercises-Tabelle ist, kann ich jedes andere Attribut der Exercises-Tabelle da unten dazu schreiben bei der Group-By-Klausel, ohne dass es die Gruppierung beeinflusst. Ja, weil da sowieso dann immer nur noch ein Wert dazu war. Es würde sich ja nur dann eine andere Gruppierung ergeben, wenn es zur selben Aufgabe mehrere Topics gäbe. Ja, dann hätte ich plötzlich mehr Gruppen oder Partitionen, als wenn ich nur nach Exercise-Number gruppiere. Aber das ist wegen der Schlüsseleigenschaft nicht der Fall. Und von daher ist das die richtige Lösung für dieses Problem. Die Bemerkung, die unten drunter steht, lautet, naja, aber das weiß doch das System eigentlich. Ja, ich kann ja dem relationalen System Schlüssel deklarieren. Wenn ich die Exercises-Tabelle definiere, dann weiß das System, die Exercises-Tabelle hat den Schlüssel, wenn ich mir hier die Properties angucke, dann steht bei den Constraints, Exercises Primary Key, so habe ich die genannt, oder das System, Category und Exercise Number ist Schlüssel. War meine Antwort gar nicht so ganz richtig. Exercise Number alleine ist ja gar nicht Schlüssel, aber ich hatte ja eine Selektion auf eine Category und die beiden zusammen sind Schlüssel. Okay, also ich muss meine Antwort korrigieren an der Stelle. Aber hier sehen wir jedenfalls, das Datenbanksystem weiß das. Warum in Gottes Namen macht es das dann nicht von selber? Es könnte ja prüfen, ob die Liste der Attribute in der Group-By-Klausel plus diejenigen, die mit einer Gleichheitsbedingung in der Where-Klausel festgelegt werden, ob die zusammen Schlüssel sind oder einen Schlüssel enthalten. Und wenn ja, dann kann ich alle anderen Attribute in der Select-Klausel angeben, ohne dass da irgendein Problem entsteht. Na, an der Stelle muss man sagen, naja, so, das hat halt keiner eingebaut in die Systeme, beziehungsweise das sieht die Standarddefinition nicht vor, sondern die macht es für den Compiler von SQL einfacher und sagt, das muss syntaktisch an der Query sofort nachvollziehbar sein. Und das muten wir eben dem Benutzer zu. Wenn du das Attribut ansprechen willst, dann schreib es gefälligst in die Group-By-Klausel mit rein. Sonst geht das nicht. Egal, welche Constraints da noch definiert sind. Okay, ist also eine rein syntaktische Prüfung. Und hier steht es jetzt mit dieser Ergänzung, so wie wir es eben auch gemacht haben. Naja, und dann kommt es halt so raus, wie erwartet. Und jetzt steht halt bei jeder Aufgabe auch dieser Themenbereich noch mit dabei und es hat sich an der Gruppierung nichts verändert. Okay, jetzt drehen wir die ganze Diskussion um und sagen, naja, die Aufgabennummer ist mir eigentlich egal. Ich will wissen, zu welchem Topic, wie viele Punkte wurden da im Schnitt erreicht. Oder hier jetzt nicht wie viele, sondern wie ist der durchschnittliche Quotient von erreichter zu erreichbarer Punktzahl, also der prozentuale Anteil der Punkte, die tatsächlich erreicht werden. Und dann sage ich, okay, ich will die Exercise Number gar nicht sehen, also lasse ich sie hier weg. Und dann brauche ich sie auch bei der Gruppierung nicht und gruppiere einfach nur nach Topic. Oder ich schreibe die Exercise Number doch mit hinzu bei der Group-By-Klausel. Und jetzt wieder die Frage an Sie, kommt da das Gleiche raus oder nicht? Also vorher hatten wir gesagt, Wenn hier schon der Schlüssel einer Tabelle steht, dann kann ich, ohne dass es die Gruppierung verändert, alle anderen Attribute dieser Tabelle gerne auch mit dazu schreiben. Also wäre die erste Frage, die wir uns stellen müssen, Topic, ist es ein möglicher Schlüssel dieser Tabelle Exercises? Denken Sie mal an unsere Übungsblätter. Da gibt es sicherlich nicht nur eine Übungsaufgabe zu SQL, sondern ziemlich viele sogar. Also ist der Topic, wenn der Topic einfach SQL hieße, sicherlich kein Schlüssel der Exercises-Tabelle. Also dieses Argument können wir jedenfalls nicht benutzen, um zu sagen, das ist egal, ob hier unten noch Exercise-Number dabei steht oder nicht. Aber das ist ja sozusagen wieder nur die eine Hälfte der Antwort. Also aus diesem Argument können wir jetzt nicht sagen, es ist egal. Bleibt aber immer noch die Frage, ist es denn tatsächlich egal, ja oder nein? Wer glaubt, dass es einen Unterschied macht? Wer glaubt, dass es keinen Unterschied macht? Wir müssen doch mal so Klicker verteilen. Sie trauen sich immer nicht, die Hand zu strecken. Ich kann mir das sowieso nicht merken, wer hier immer die richtigen und wer die falschen Antworten gibt. Es macht einen Unterschied. Ja. Die wenigen, die sich da gemeldet haben, hatten recht mit genau dem Argument. Topic ist ja kein Schlüssel. Es kann viele Aufgaben zu SQL geben. Und mit dieser Formulierung bilde ich halt eine Partition für alle Aufgaben, die sich auf SQL beziehen. Und dann berechne ich da den Punktedurchschnitt. Mit dieser Formulierung mache ich das aufgabenweise, pro SQL-Aufgabe und nicht über alle SQL-Aufgaben hinweg. Also die Gruppierung ist hier viel gröber als da. Immer dann, wenn es mindestens zwei verschiedene Aufgaben gibt, die sich auf denselben Topic beziehen. Okay? Also ich gruppiere ja und aggregiere dann gruppenweise. Also unterscheidet sich zumindest potenziell das Ergebnis immer dann, wenn die Gruppierung eine andere ist. Und in diesem Beispiel oder in diesen zwei Beispielen hier wird im Allgemeinen zumindest die Gruppierung eine andere sein, immer dann, wenn es eben mindestens zwei Aufgaben zum gleichen Themenbereich gibt. Okay, was gibt es noch zu ergänzen? Also einmal, das ist relativ naheliegend, es spielt keine Rolle, in welcher Reihenfolge ich die Attribute in dieser Group-By-Klausel angebe. Ob ich sage Group-By-Topic, Exercise-Number oder bei Exercise-Number, Topic ist egal, weil für jede der tatsächlich auftretenden Wertekombinationen eine Partition angelegt wird, egal in welcher Reihenfolge ich die Gruppierungsattribute angebe. Wenn ich ein Schlüsselattribut so wie Category Exercise Number zusammen oder Student ID bei den Studierenden angebe und danach gruppiere, und zwar nicht irgendwie einen komplizierten Ausdruck gruppiere, sondern einfach die Tupel dieser Tabelle gruppiere, ich mache das nochmal hier am Beispiel. Sowas wie, nehmen wir an, wir betrachten die Studententabelle und ich lasse s.studentid, Maximum von s.first, ist jetzt nicht besonders sinnig, from students group bei s.studentid, wenn ich das mache, welchen Effekt hat das? Also ich nehme die Studententabelle und gruppiere die nach dem Schlüsselattribut. Wie viele Gruppen kriege ich und wie viele Elemente stecken jeweils in der Gruppe? Ja, also da studentid ja Schlüsselattribut ist, gibt es für jeden Wert genau eine Zeile dieser Tabelle, nämlich den Studenten mit dieser Matrikelnummer. Und er landet dann alleine, ganz alleine, in jeweils seiner oder ihrer eigenen Gruppe. Also das macht wenig Sinn. Ich meine, die Anfrage funktioniert. Was liefert sie denn, diese da? wenn ich jetzt nach Student-IDs gruppiere und dann die Student-ID und das Maximum der Vornamen ausgebe, ja, da kommt genau dasselbe daraus, als wenn ich aus der Studententabelle einfach nur ID und Vorname projizieren würde in der Select-Klausel. Wir lassen es mal schnell laufen. Ne? Okay, also jetzt kommen 4 Zeilen raus mit jeweils einer Student-ID und einem Vornamen. Genau dasselbe, als würde ich die Aggregationsfunktion und die Gruppierung weglassen. So, wenn ich das laufen lasse, kommt genau dasselbe raus. 4 Zeilen jeweils mit einer der 4 Student-IDs und dem jeweiligen Vornamen, weil jeder Student eine eigene Gruppe aufgemacht hat. Okay, also, das ist dieser zweite Punkt hier. Die Gruppierung macht keinen Sinn, wenn ich den Schlüssel der Zwischenergebnistabelle mit aufliste. Jetzt gehe ich nochmal zurück und wir hatten gesagt, hier zum Beispiel Exercise Number in Verbindung mit dieser Konstantenselektion Category H, dann ist ja Exercise Number sowas wie der Schlüssel der verbliebenen Hausaufgaben, die da in der Exercises-Tabelle drinstehen. Trotzdem macht es Sinn, danach zu gruppieren. Wie passt das jetzt zusammen, die beiden Aussagen? Ja, das passt deswegen zusammen. Exercise Number ist Schlüssel nach dieser Selektion zumindest der Exercises-Tabelle, aber wir gruppieren hier ja das Ergebnis eines Joins zwischen der Exercises und der Results-Tabelle. Und da ist die Exercise Number dann nicht mehr Schlüssel. Na, also nicht, es geht nicht um den Schlüssel irgendeiner der angesprochenen Tabellen, insbesondere wenn da mehr als eine stehen, sondern wenn da nur eine steht oder es ist der Schlüssel über diesen Join hinweg, dann macht die Gruppierung keinen Sinn. Ja, weil dann klar ist, es gibt nur einen Eintrag pro Gruppe. Und dann können wir uns die ganze Gruppierung auch sparen. Okay, der dritte Bullet Point hier, das ist eher so ein Gimmick. So, aha, so geht's auch. Nämlich, was passiert eigentlich, wenn ich gruppiere, wenn ich also ein Group-By durchführe und ich mache gar keine Aggregation über die Elemente dieser Partition. Ja, irgendwie als wir eben angefangen haben und ich gesagt habe, dann machen wir dieses Group-By, dann bilden wir die Partitionen, dann können wir die Attribute, nach denen partitioniert wurde, ausgeben lassen in der Select-Klausel und Aggregationen über die anderen und das werden wir typischerweise auch tun, weil genau deswegen gruppieren wir. Ja, und jetzt die Frage, ist das typischerweise so? Muss das so sein? Geht es auch anders? Also kann ich auch Group-By ohne Aggregation in der Select-Klausel? Ja, kann ich. Wird mir nicht verboten. Also ich mache es nochmal live hier drüben. Sowas, wenn ich jetzt hier wieder hinschreibe, dann nehmen wir mal was ein bisschen Sinnvolleres. R.Student-ID und R.Points from Results R Group by Exercise Number Topic. Macht das Sinn? Ne, Topic gibt es da gar nicht. Points. Das wollte ich hinschreiben. Ne, das macht auch keinen Sinn. So. Okay, das funktioniert. So, jetzt habe ich also eine Select-From-Where-Anfrage mit Group-By. Ich gruppiere, ich partitioniere. Normalerweise, so habe ich die ganze Zeit argumentiert, damit ich jetzt gruppenweise irgendwie aggregieren kann. Jetzt aggregiere ich aber gar nicht, sondern ich gebe nur die Gruppierungsattribute aus. Offensichtlich geht das. Es kommt auch irgendwas mehr oder weniger Sinnvolles bei heraus. Was genau ist es eigentlich, was da herauskommt? Auf der Folie stand es, glaube ich, schon. Von daher macht es jetzt nicht so viel Sinn, Sie zu fragen. Distinct Na, ich kann auch mit Hilfe der Gruppierung Duplikate eliminieren. Na, was ich in der Anfrage eben gemacht habe, da gab es wahrscheinlich gar keine, aber wenn es da welche gegeben hätte, dann habe ich auf diese Art und Weise auch Duplikate eliminiert. Warum? Naja, weil ich ja partitioniere. Wenn ich nach Exercise Number partitioniere und mir danach einfach die Exercise Numbers und sonst nichts anzeigen lasse, dann kriege ich alle verschiedenen Exercise Numbers und zwar jede genau einmal. Also die Duplikate sind dann weg. Na, hätte ich. Gehen wir nochmal hier hin. Wenn ich die Points wegmache, dann macht das mit der Duplikatelimination mehr Sinn. Jetzt kriege ich aus der Resultate-Tabelle, da stecken wahrscheinlich für jede Aufgabe mehrere Lösungen drin von unterschiedlichen Studenten. Aber ich habe ja Aufgaben nummernweise gruppiert hier unten und lasse mir jetzt nur die Nummern anzeigen, na, dann kriege ich halt genau jede Nummer nur einmal. Genau dasselbe, als hätte ich hingeschrieben, ohne Gruppierung, Select Distinct. Man kommt genau dasselbe bei raus. Ja, zwingend. Weil ob ich jetzt gruppiere und dann die Gruppenattribute ausgebe oder ob ich Duplikate eliminiere, das ist genau dasselbe. Ja, also, wenn Sie jemanden überraschen wollen, dann schreiben Sie Duplikatelimination mit Group By hin, aber wirklich nur, wenn Sie jemanden mal verblüffen wollen. Ansonsten ist es Blödsinn, das so hinzuschreiben. Also nicht, dass das irgendwelche Performance-Penalties oder so mit sich bringen würde. Wahrscheinlich wird sogar genau derselbe Plan generiert vom System, aber es ist einfach schlecht lesbar. Ja, wenn eine SQL-Anfrage mit Group By steht, dann wird jeder, der die Anfrage liest, denken, oho, jetzt wird da partitioniert, damit ich irgendwas Raffiniertes partitionsweise machen kann. Ist aber gar nicht der Fall. Also lesbarer Code, ja, das ist die, gilt auch für SQL wie für alle anderen Programmiersprachen aus. Auch in diesem Sinne ist es ein Abuse. Ja, also es gibt natürlich bei formalen Sprachen nicht wirklich sowas wie ein Abuse, aber das sollte man jedenfalls nicht wirklich machen. Okay, das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange mit diesen Partitionierungen. Ich kann jetzt, nachdem ich partitioniert habe, nicht nur partitionsweise Aggregationen berechnen, ich kann auch die Partitionen nochmal filtern. Also zum Beispiel, ich lasse mir den Punktedurchschnitt der Abgaben für die Hausaufgabe 1 oder für alle Hausaufgaben geben, aber nur dann, wenn ich mindestens 5 Abgaben überhaupt habe bislang, weil sonst macht das mit dem Durchschnitt ja wenig Sinn. Die ersten 4, die abgegeben haben, kann ein völlig zufälliges Bild sein, wie viele Punkte die erreicht haben. Nur wenn ich hinreichend viele Abgaben habe, dann will ich den Durchschnitt sehen. Und also brauche ich sowas wie eine weitere Selektions- oder einschränkende Bedingung, die aber erst im Anschluss an die Gruppierung berechnet wird. Und dafür gibt es in SQL diese Having-Klausel. Sehen wir hier so ein Beispiel. Das ist jetzt nicht genau das mit der Anzahl der Abgaben, sondern aber so etwas Ähnliches. Ich will die Namen der Studierenden sehen, die in allen Hausaufgaben zusammen mindestens 18 Punkte erreicht haben. Was muss ich dazu machen? Ich muss studierendenweise die Hausaufgaben gruppieren oder ich muss die Abgaben nach Studierendem und eben nur die Hausaufgaben nach Studierenden gruppieren. Dann muss ich die Punktesumme berechnen und dann muss ich prüfen, ob das mindestens 18 sind. Und wenn ja, dann lasse ich mir, in dem Fall macht es jetzt wieder Sinn, nur die Gruppierungsattribute Vor- und Nachname ausgeben. Ja, da stecken jetzt mehrere Dinge, die wir bislang diskutiert haben, gleichzeitig drin. Zum Beispiel in der Group By, also eben habe ich auch gesagt, in dem, wie ich die Anfrage beschrieben habe, ich gruppiere studierendenweise also nach Matrikelnummer oder Student-ID. Das ist die Gruppierung, die inhaltliche, die ich brauche. Ich will am Ende aber nicht die Nummern sehen, sondern die Namen der Studierenden. Also schreibe ich die Namen, Vor- und Nachname in der Group By-Klausel noch mit dazu. Das hat keinen Effekt auf die Gruppierung, weil ja jeder nur einen Vor- und Nachnamen, jedenfalls in diesem Modell, hat. Also, das war der Punkt 1. Punkt 2, jetzt lasse ich tatsächlich nur Gruppierungsattribute ausgeben, wo ich gerade eben noch gesagt habe, das ist ein Abuse. Ne, ohne Aggregationsfunktion, dann hätte ich ja auch Select Distinct hinschreiben können. Ja, ist richtig, aber nur solange keine Having-Klausel vorkommt. Weil jetzt mache ich ja noch eine Selektion. Ich selektiere erstens auf den Zeilen der Resultate-Tabelle nur die Einträge, die sich auf Hausaufgaben beziehen. Dann gruppiere ich die nach Student-ID und auch Vor- und Nachname, aber sozusagen inhaltlich nach Student-ID. Dann berechne ich die Punktesumme und schließlich prüfe ich, ob das mindestens 18 sind. Und nur bei den Partitionen, bei denen diese Punktesumme 18 oder mehr ist, gebe ich dann tatsächlich die Namen der Studierenden aus. Das macht wiederum Sinn. Klar, hier könnte man sagen, naja, jetzt will ich die Punktesumme aber auch noch sehen und dann schreibe ich eben da oben hier noch Komma, Summe der Punkte, genauso wie es hier steht, nochmal hin und dann kriege ich die auch mit angezeigt. Ja, hier haben wir halt jetzt so getan, als interessiert uns das gar nicht. Das Entscheidende ist diese Having-Funktionalität, das ist eine weitere Selektionsbedingung, so wie in der Where-Klausel. Die kann auch genauso kompliziert sein wie in der Where-Klausel. Also mit allem, was lieb und teuer ist in SQL, mit diesen komischen Vergleichsoperationen, größer gleich all oder where having exists und dann irgendwas oder beliebig tief geschachtelte Unteranfragen, kann da alles in der Having-Klausel genauso wie in der Where-Klausel vorkommen. Der Unterschied ist nur, die Where-Klausel ist ein Filter, der sozusagen auf das Ergebnis der From-Klausel angewandt wird. Und die Having-Klausel ist ein Filter, der auf das Ergebnis der Group-By-Klausel, also nach der Partitionierung, angewandt wird. Okay, das ist der Unterschied zwischen den Suchbedingungen in der Where und in der Having-Klausel. Das führt uns, ich habe das glaube ich schon mal gesagt, für SQL, wenn wir so das einfache Select from Where nur betrachten, dann können wir uns vorstellen, um zu verstehen, wie wirkt dieses Select from Where, was ist die Bedeutung, die Semantik davon, dann können wir uns gedanklich diese Ausführungsreihenfolge vorstellen. Ja, nochmal, das heißt nicht, dass es wirklich so berechnet wird, das ist nur zu unserem Verständnis. Wir berechnen das Ergebnis der From-Klausel, sei es ein Produkt, wenn die Namen mit Kommata getrennt sind, oder den Join, wenn da Join-Operationen drin stehen. Dann wenden wir anschließend die Selektion gemäß Where-Klausel an und schließlich projizieren wir so, wie es in der Select-Klausel angegeben ist. Also das ist jetzt sozusagen die Interpretation mit Hilfe dieser Algebra-Grundoperationen. Aber das Wichtigste ist, erst die From-Klausel, dann die Where-Klausel, dann die Select-Klausel. Also anders, als wie man es hinschreibt. Wenn wir jetzt diese erweiterte Form haben, mit Group-By und mit Having und auch noch mit Order-By, das steht hier nicht auf der Folie, aber ich kann es gleich noch ergänzen, dann funktioniert es nach wie vor so, als allererstes kommt die From-Klausel. Die wird ausgewertet, egal wie kompliziert die ist. Inklusive der Joins, die da vielleicht drin stehen. Dann kommt die Where-Klausel. Da werden also Zeilen aus dem Ergebnis der From-Klausel gefiltert, gemäß der Suchbedingungen in der Where-Klausel. Die Where-Klausel muss nach wie vor aus Teilbedingungen bestehen, die jeweils auf einer Zeile dessen, was die From-Klausel berechnet, ausgewertet werden kann. Danach kommt die Gruppierung, also diese Partitionierung. Jetzt wird das Ergebnis der Selektion nach Angabe in der Group-By-Klausel gruppiert. Da dürfen übrigens, hier sieht man es, nicht nur einfache Spaltennamen, da können auch irgendwelche Expressions stehen. Ich kann auch nach den ersten 5 Buchstaben des Vornamens gruppieren mit so einer Substring-Funktion oder irgend sowas Vergleichbares. Dann kommt die Having-Klausel, jetzt werden also Gruppen selektiert, nicht mehr einzelne Zeilen der Tabelle, sondern ganze Partitionen fliegen jetzt entweder raus für das Folgende oder bleiben drin. Gemäß Suchbedingungen der Having-Klausel, ja, die, sagte ich eben schon, beliebig kompliziert sein kann, so kompliziert wie die Where-Klausel auch. Das sind jetzt Bedingungen, die müssen auf einer Partition auswertbar sein. Also sowas wie Anzahl Elemente in der Partition ist größer als 17 oder Durchschnitt der Werte in irgendeinem Attribut der Partition ist größer, kleiner, sonst irgendwas oder was auch immer uns da noch einfällt in den Übungsaufgaben, beglücken wir sie da noch mit allen möglichen fancy Bedingungen. Und ganz am Ende wird die Projektion gemäß Angabe der Select-Klausel gegebenenfalls mit Duplikatelimination und Berechnung von Aggregaten durchgeführt. Und wenn dann die Anfrage auch noch eine Order-by-Klausel beinhaltet, wo man also die Ergebnisse in irgendeiner definierten Reihenfolge angezeigt haben will, dann können wir uns vorstellen, das macht inhaltlich keinen Unterschied, dass es entweder vor oder nach dieser Projektion durchgeführt wird. Also sagen wir mal aus Performance-Überlegungen wahrscheinlich als allerletztes. Ja, weil die Duplikatelimination könnte ja die Größe des zu sortierenden Inputs noch deutlich reduzieren und dann sortieren wir lieber natürlich das kleinere Zwischenergebnis. Okay, also das ist die aktuelle gedankliche Ausführungsreihenfolge dieser verschiedenen SQL-Klauseln. Nochmal, ich betone es immer wieder, nicht, dass das wirklich so berechnet werden muss. Da lassen wir dem Optimierer fast beliebige Freiheiten. Hauptsache, das, was am Ende rauskommt, ist so, als hätte der Optimierer das so berechnet. Also das ist sozusagen die Semantik, wie der Algorithmus wirklich läuft. Das ist uns ja im Grunde genommen egal. Okay, jetzt haben wir also diese zwei Stellen, die Where-Klausel und die Having-Klausel, wo wir Bedingungen formulieren können. Und dann ist natürlich eine gute Übung, sich die Frage zu stellen, kann ich jetzt dieselbe Bedingung hier und da oder macht es einen Unterschied, ob ich sie hier und da? Eines sollte nach der Vorrede klar sein, sowas wie diese Teilbedingungen, Punktesumme größer gleich 18, das kann ich gar nicht in die Where-Klausel hinschreiben. Habe ich vorher mal betont bei den Aggregationsfunktionen. In der Where-Klausel, die bezieht sich ja auf eine Zeile des From-Ergebnisses, macht Aggregation keinen Sinn. Aber umgekehrt kann man sich die Frage ja stellen, so eine Selektionsbedingung wie diese hier beispielsweise, zwei Student-IDs müssen die gleiche sein, das könnte ich ja potenziell vor oder nach der Gruppierung prüfen. Also in der Where-Klausel oder in der Having-Klausel, solange die Attribute dann in dieser Gruppe auch vorhanden sind. Und das ist bei diesem Beispiel der Fall. Die naheliegendere Formulierung ist vielleicht die hier. Ja, ich nehme die Studenten und die Results-Tabelle und diese beiden Zeilen zusammen, berechnen halt den Natural Join. Es muss in beiden Zeilen die gleiche Student-ID drinstehen. Dann gruppiere ich, wie eben schon mal gesehen, das ist genau die Anfrage von vorher, nach Student-ID, First und Last Name auch, damit ich sie ausgeben kann, prüfe, ob die Punktesumme größer 18 oder größer gleich 18 ist und gebe dann Vor- und Nachnamen aus. Soweit so gut, haben wir eben schon verstanden, dass das funktioniert. Jetzt ist die Herausforderung, funktioniert es hier oben auch? Ist es überhaupt zulässig? Und wenn ja, macht es das Gleiche? Und wenn ja, ist es gerade egal oder gibt es Vor- und Nachteile der einen oder anderen Formulierung? Also, ich könnte jetzt copy-paste, wir haben nicht mehr so viel Zeit, deswegen mache ich es vielleicht jetzt nicht. Ich könnte diese Anfrage hier kopieren, in das PG-Admin-Fenster reinpasten, laufen lassen, läuft. Also erstens, es ist offensichtlich korrekt, zumindest dann, wenn der PG-Admin-Parser korrekt ist. Also ist korrektes SQL, ist zulässig. Zweitens, es kommt sogar das gleiche Ergebnis heraus. Wow, das hatten wir jetzt bei den anderen Fragen, die ich Ihnen so hier suggestiv gestellt hatte, meistens nicht. Da gab es einen Unterschied. Hier gibt es keinen, es kommt das gleiche Ergebnis raus. Das ist vielleicht überraschend, weil wir ja hier ganz anders als da gruppieren, dass es tatsächlich funktioniert und das gleiche Ergebnis rauskommt. Ja, wenn wir das jetzt nicht auf so einer Mickey-Maus-Datenbank, sondern auf der Datenbank aller Studierenden der Uni Konstanz oder noch größeren Datenbanken laufen lassen würden, dann würden Sie schon einen Unterschied merken, nämlich hier drücken Sie aufs Knöpfchen und schwupp ist das Ergebnis da, hier drücken Sie aufs Knöpfchen und dann gehen Sie erstmal Mittagessen in die Mensa und wenn Sie zurückkommen und Glück haben, ist das Ergebnis da. also jetzt habe ich ein bisschen übertrieben, um den Unterschied deutlich zu machen, diese Anfrage hier wird wesentlich länger laufen, unabhängig auf welchem System und welchem Super-Duper-Server Sie das laufen lassen, wird die erste immer viel aufwendiger zu berechnen sein als die zweite. Wer hat ein Gefühl dafür, warum? Oder wo kommt dieser Unterschied her? Also die machen ja irgendwie offensichtlich, wenn am Ende das Gleiche rauskommt, das Gleiche. Aber der eine macht es halt umständlicher als der andere. Schauen Sie sich die Group-By-Klausel an. Wie wird da gruppiert und welche Gruppen werden da gebildet? Das ist der Grund, warum die erste langsamer läuft als die zweite, oder? Also die weil wir die S.Student-ID und die R.Student-ID hier verglichen haben und da nicht. Das ist natürlich der Grund, ja? Weil das ist der Unterschied. Also hier gibt es eine WHERE-Klausel, die vor der Gruppierung fordert, dass die Student-ID in dem Studenten- und in dem Results-Tupel, in der Zeile, in dem Datensatz, die gleiche sein muss. Und dann wird gruppiert. Hier gruppieren wir nach beiden Student-IDs und Vor- und Nachnamen. Was genau gruppieren wir eigentlich? Wir gruppieren das Ergebnis der From-Klausel, habe ich immer formuliert vorher. Was ist das Ergebnis dieser From-Klausel? Eine WHERE-Klausel gibt es da nicht, also wird unmittelbar nach dem From gruppiert. Da steht Students S, Results R. Denken Sie zurück an das, was ich schon ein paar Mal gesagt habe, wenn da Komma steht, was bedeutet das? Wir berechnen das Produkt, wir kombinieren jeden Studenten mit jedem Resultat. Das heißt, wir sehen in der Gruppierung nicht nur einen Eintrag für alle Ihre Resultate und für Ihre auch und so weiter, sondern wir sehen einen Eintrag für Sie, aber mit den Resultaten von allen anderen auch. Ja, also wir bilden hier eine Gruppe pro Studierendem und wir bilden hier eine Gruppe pro Paar von Studierenden, die nichts miteinander zu tun haben müssen. Ja, da gibt es natürlich viel mehr. Also wenn wir alle hier jetzt da reinstecken würden, alle, die sich im Moment im Raum befinden, dann bilden wir Pi mal Daumen 80 oder so Gruppen in dieser Formulierung. In dieser Formulierung bilden wir 80 mal 80 Gruppen, weil wir jeden mit jedem kombinieren in dieser Formulierung. Also wir nehmen eine Student-ID, Matrikel Nummer 1, und eine zweite Student-ID aus der Resultatetabelle, Student-ID 2, und das gibt eine Gruppe. Ja, und so alle anderen auch. Das brauchen wir gar nicht. Ja, also wir berechnen bei dieser ersten Anfrage ein viel zu großes Zwischenergebnis vor der Gruppierung, und dementsprechend haben wir ganz, ganz viele Gruppen, von denen wir dann über diese Having-Bedingung, die dann schon noch kommt und wieder dafür sorgt, dass wir nur die passenden betrachten, aber das machen wir erst nach der Partitionierung. Wir haben also dem System gesagt, partitionier mal dieses Produkt von jeder Student mit jedem Studenten, und dann sagen wir, ja, aber 79 von 80 Gruppen jeweils interessieren uns gar nicht, die werfen wir wieder weg, sondern wir nehmen nur die eine, wo die beiden Student-IDs die gleiche sind. Und dann fangen wir an, die Punktesumme zu berechnen. Also, die Join-Bedingung steht hier in der Having-Klausel. Ja, das funktioniert, ist aber beliebig viel aufwendiger als die sozusagen korrekte oder bessere Formulierung. An der klitzekleinen Beispiel-Datenbank ist das natürlich nicht so schlimm. Wir haben hier 3x4 also 12 Partitionen, und im anderen Fall haben wir nur 3. Naja, dann können wir sagen 12 oder 3, so oder so. Wir drücken auf den Knopf und das Ergebnis ist gleich da. Unsere Rechner sind ja schnell und die Datenbank ist klein. Aber wenn die realistisch groß ist, macht es eben einen Riesenunterschied. Gut, damit haben wir die Zeit für heute erschöpft. Vielen Dank, wir sehen uns in einer Woche wieder.